Wir haben unnötig unglaublich viele rote, gelb-rote Karten gehabt, die uns dann auch nach den ersten Spieltagen dann Probleme bereitet haben. Dann kamen leider wichtige Leistungsträger dazu, die sich dann verletzt haben über längere Zeit, die uns gefehlt haben. Und dann läuft die Musik hinterher und deswegen war es ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, das ist nur das eine. Das andere ist, was wir eben angesprochen haben, dass du auch Typen auf dem Platz brauchst, die vorweggehen, die wirklich sich in jeden Zweikampf feuern, gewinnen wollen. Und das ist halt die Summe dessen, dass wir dann am Ende der Saison nicht oder es nicht gereicht hat für ganz oben. Aber trotzdem müssen wir bedenken, wo wir herkommen. Wir spielen ja auch nicht in irgendeiner Freizeitliga, sondern es ist die stärkste Liga Deutschlands mit sehr, sehr vielen guten Traditionsmannschaften, die ja natürlich auch wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sind. Und aber trotzdem, glaube ich, war mehr möglich. Das ist ärgerlich, aber jetzt bringt es nicht nach hinten zu schauen, sondern wir werden die Sommerpause nutzen, Kräfte mobilisieren, ein paar Verletzte kommen wieder, wir werden ein paar neue Spieler dazu bekommen, um dann nächste Saison natürlich wieder oben mitzuspielen.
Und jetzt erstmal in den Urlaub?
Ja, jetzt ist erstmal Pause, ein bisschen durchschnaufen. Urlaub ist aktuell noch nicht angesagt, es sind noch viele, viele Termine, stehen natürlich viele Gespräche an und dementsprechend schauen wir mal erstmal.
Danke, Fabian.
Gerne. Fazit: Trotz ausverkaufter Arena kam, bedingt durch den leeren Gästeblock, zu keiner Zeit wirklich Derby-Stimmung auf. Der Fußball lebt von den Emotionen der Zuschauer, es war ein Derby ohne Feeling. So zerstört man den Fußball. Da interessiert es am Ende auch niemanden mehr, wer die Nummer 1 im Land ist. Traurig und emotionslos. Auf ein neues in der nächsten Saison. Wortfrei.
Das sagt Frank Weifung, Kollege hier bei Radio Frei, der sich um den Sport kümmert. Wir bleiben gedanklich nochmal dann beim Fußball nach dem nächsten Song, in dem es auch über Fußball geht. Über Fußball reden, Kapelle Petra.
Von neuen Diäten und wie schlank sie mich in Zukunft machen. Du redest immer über eklige Krankheiten. Am schlimmsten sind da diese Frauenarzt-Sachen, dass ich bald keinen Führerschein mehr hab, weil ich zu schnell bin und dem Radar zum Opfer falle. Dass Curly Sue jetzt Läuse haben soll. Und zwar alle. Können wir nicht einfach über Fußball reden? 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 Arbeitgeber hat mich zu sich zitiert. Ich habe in der Arbeitszeit zu viel privat telefoniert. Seine Präsentation hab ich ihm angeblich auch versaut. Und letzte Woche hätte ich die Kaffeekasse geklaut. Was ich denn dazu zu sagen hätte? Eine Chance, sich zu äußern, gebe er ja jedem. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Mir egal, lass uns lieber über Fußball reden. Können wir nicht einfach über Fußball reden? 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 Der Job war sofort weg. Die Beziehung hat noch 3 Wochen gehalten. Ich hab mir sofort eine Dauerkarte fürs Stadion gekauft. Es wurde Zeit, das Leben neu zu gestalten. Außerdem hab ich den Kicker abonniert. Beim VfL-Stammtisch einen ganz festen Platz reserviert. Am schönsten ist es ja eh mit den Kollegen. Da kann man einfach über Fußball reden. Können wir nicht einfach über Fußball reden? 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 Können wir nicht einfach über Fußball reden?
Über Fußball reden, wenn man das einfach könnte, das wäre so schön einfach. Und ich wäre mit Vincent ein wenig über Fußball reden. Wir haben eben schon über Rot-Weiß Erfurt gesprochen und das mitunter die Stimmung da nicht so schlecht ist. Du besuchst regelmäßig das Steigerwaldstadion hier in Erfurt, wenn die Spiele sind. Und wir besuchen beide nicht die Fußball-Weltmeisterschaft, die jetzt losgeht, aus verschiedenen Gründen. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten. In 3 Ländern findet sie statt, in den USA, in Mexiko und in Kanada. Und du hast jetzt eben so im Vorgespräch gesagt, also das ist so eine WM, die aus verschiedenen Gründen dich so überhaupt nicht interessiert. Warum?
Genau, also die WM interessiert mich dieses Jahr definitiv nicht, weil Deutschland, auch wenn ich hier lebe, wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Gruppenphase wahrscheinlich wieder rausfliegen wird, wie in den letzten Jahren, auch wenn wir 2014 Weltmeister geworden sind, sind wir danach einfach nur die ganze Zeit rausgeflogen und da bringt es mir auch persönlich nichts, da irgendwie zuzugucken, weil besonders auch die Fußballrasenplätze, wo Deutschland spielt, einfach komplett kaputt sind.
Weil, was sagst du jetzt so?
Na, die haben die Rasenplätze, wo Fußball, also Deutschland trainieren sollte, waren erstens komplett klein, also die hatten kaum Platz. Zweitens haben die die deutsche Meisterschaft, Mannschaft hat dann geguckt, jo, wie ist der Rasen? Da haben die die Bälle hochgeworfen und der Ball ist nicht mehr
ja,
richtig.
Ja, aber wenn es jetzt mal Butter bei die Fische, also wenn man, also jetzt rede ich zwar schon wie so ein klassischer Sportreporter, aber wenn man Ziele hat, kann es nicht am Rasen auf dem Trainingsgelände liegen, dass man sagt, also wir haben jetzt gegen Curaçao verloren, weil der Trainingsplatz nicht so gut war. Also das ist ja schon wie so eine vorbeugende Ausrede, wenn man nicht so weit kommt. Aber ich höre raus, dass du glaubst, die Mannschaft wird nicht sehr weit kommen, die deutsche Nationalelf.
Genau. Also wir werden definitiv nur bis zur zweiten oder dritten Gruppenphase kommen, mehr nicht.
Na, die Gruppenphase, ich denke, die werden wir überstehen, aber ob wir ja, dann das Achtelfinale mal schauen. Die Kollegen Ben und Paul, die hier eine Sendung machen, Sportexpress, jeden dritten Sonntag läuft die um 10 hier auf Radio Frei. Die haben sich auch mit der Fußball-WM beschäftigt und wollten eben genau das wissen, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Und sie, also die Antworten sind ein bisschen optimistischer als deine. Wir hören mal direkt rein.
Bis ins Halbfinale.
Na ja, die fliegen in der Vorrunde raus.
Ich sag, wir kommen jetzt ins Halbfinale.
Und da hätte ich eine Frage an dich, Ben, denn das wird offen diskutiert. Die Frage, wo Joshua Kimmich spielen soll in der deutschen Nationalmannschaft. Für mich persönlich ist das eine ganz klare Sache, dass er dass die Mittelfeldposition gemeinsam mit Alexander Pavlovic, wie auch im Verein, spielen sollte. Denn ein so eingespieltes Duo, was man ja an den Leistungen der beiden und auch vor allem an der kollektiven Leistung des FC Bayern diese Saison sieht, offensichtlich eingespielt ist, so, finde ich, sollte man nicht verändern. Und daher die beiden zusammen als eingespieltes Duo im Mittelfeld spielen lassen und für die Rechtsverteidigerposition dann eine Lösung finden und ja, einen nominalen Rechtsverteidiger spielen lassen.
Ich meine, da ist natürlich die Frage, wer ist denn besser geeignet für die Rechtsverteidigerposition als Joshua Kimmich?
Natürlich gibt es einige Rechtsverteidiger, die im deutschen Aufgebot dann auch sein werden, beispielsweise Riedle Baku von RB Leipzig. Allerdings keinen so großen Namen wie auf den anderen Positionen im deutschen Team. Und deswegen, glaube ich, geht Julian Nagelsmann da auch mit der Variante Kimmich. Allerdings sollte er sich das meiner Meinung nach nochmal gut überlegen, denn ein eingespieltes Mittelfeld kann Spiele entscheiden und wird das, glaube ich, auch tun, falls sie in der Konstellation zusammenspielen. Allerdings bietet das deutsche Aufgebot, auch wenn es noch nicht nominiert ist, in der Breite eine deutlich höhere Qualität im Mittelfeld als auf der Rechtsverteidigerposition. Denn da denkt man beispielsweise an Leon Goretzka, an Felix Nmetscher oder auch an Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Deswegen sollte das kein Problem sein für Julian Nagelsmann, dass neben Alexander Pavlovic ein adäquater Ersatz für Kimmich spielt, aber auf Kimmich ist auf jeden Fall nicht zu verzichten, selbst wenn er am Tor steht.
Das, ja, vielleicht. Vielleicht ist er der zweite Torhüter dieses Jahr. Nee, aber ich glaube, dass ich bin da voll bei dir, dass Pavlovic und Joshua Kimmich, wenn es sich anbietet, wenn Julian Nagelsmann diese Ansicht auch teilt oder teilen würde, wenn du die dazu hinten einsetzt, hat beim FC Bayern gut geklappt, warum soll es in der DFB-Elf nicht genauso gut funktionieren? Natürlich ist dann da wieder nur mein Bedenken, dass die Rechtsverteidigerposition doch schlechter besetzt ist oder wird, als sie mit Joshua Kimmich besetzt wäre. Jetzt, bevor wir in die nächsten Fragen reinhören, wurde aber noch ein Name genannt, über den wir im Sportexpress auch schon mal gesprochen haben, und zwar Undav. Ich glaube, dass er doch tatsächlich nominiert wird.
Ich denke auch. Die Nominierung von Dennis Undav steht, glaube ich, nicht zur Debatte, aber zur Debatte steht, ob es für die Startelf reicht, denn es ist ja offenkundig durchgedrungen, dass Julian Nagelsmann eine etwas andere Art von Stürmer bevorzugen würde, wenn denn einer überhaupt fit wäre oder in Form. Denn Niklas Füllkrug beispielsweise, der bei AC Mailand spielt, versucht seit Monaten seine Form zu finden, konnte dies jedoch leider noch nicht tun. Und auch Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach war lange verletzt und gibt nun wahrscheinlich sein Comeback am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Aber Dennis Undav hingegen spielt eine überragende Saison, ist Topscorer beim VfB Stuttgart, spielt die beste Saison seiner Karriere und knipst auch in der Nationalmannschaft. Allerdings gab es ja da kleine Differenzen, die mittlerweile beseitigt wurden zwischen Nagelsmann und Undav. Also mal sehen, ob wir Dennis Undav in der Startformation sehen gegen Curaçao im Juni. Aber ich denke, er sollte dabei sein und er sollte seinen Platz zumindest sich verdienen dürfen.
Ich denke auch. Also in meinen Augen hat er sich einen Platz sehr, sehr wohl verdient. Und ich denke, Startelf wird schwierig, aber wir überlassen das dann doch wahrscheinlich lieber dem Bundestrainer selbst. Was auch dem Bundestrainer noch überlassen wird, ist die Torwartfrage. Manuel Neuer wird es wahrscheinlich nicht werden.
Manuel Neuer ist offiziell aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten, hat sein Ende der deutschen Nationalmannschaft in der deutschen Nationalmannschaft vor langer Zeit bekannt gegeben, stand zur EM24 noch im Kasten und hat den auch sehr gut gehütet. Allerdings taucht sein Name immer wieder, wie auch in unserer Umfrage, in Debatten auf, ob er nicht doch ein Comeback geben soll und am Ende hoffentlich die ein oder andere weiße Weste für Deutschland hat. Aber Oliver Baumann, der es jetzt über die letzten Länderspiele gemacht hat, hat seine Sache gut gemacht und auch sein Name ist gefallen. Am Ende, glaube ich, geht es darum, dass die Entscheidung darauf getroffen wird, wer dann leistungstechnisch überzeugt. Manuel Neuer würde da das Rennen natürlich gewinnen. Aber da muss der Bundestrainer nochmal ran und Überzeugungsarbeit leisten, dass Manuel Neuer aus seinem Ruhestand zurückkommt und sich die WM nicht vom Sofa aus anschaut, sondern sich dann doch nochmal zwischen die Pfosten stellt.
Ja, obwohl ich auch denke, dass Baumann nicht nur ein qualifizierter Spieler ist, sondern sich es doch, wie du auch schon gesagt hast, verdient hat, auch im Kasten zu stehen bei dieser WM.
Ganz genau. Aber egal, wer im Kasten stehen wird, er wird es mit vielen, vielen starken Offensiven zu tun haben. Da denke ich an Spanien, an Frankreich, Brasilien und Argentinien. Und an wen die Erfurter Bevölkerung denkt, das hören wir jetzt.
Spanien würde ich als großen Favorit sehen.
Ja, Frankreich. Also ja, mit diesem Kader. Frankreich.
Oder Portugal.
Spanien hat auch gute Chancen.
Frankreich.
Für mich Frankreich.
Ich würde sagen Spanien oder Frankreich. Ich drücke die Daumen Deutschland. Ich befürchte es aber ehrlich gesagt nicht.
Ich fürchte es aber ehrlich gesagt nicht, das war ein Ausschnitt aus dem Sportexpress, einer Sendung, die hier auf Radio Frei läuft. Das war eine Ausgabe, die im Mai lief, deswegen ja auch hier aufgetaucht im Monatsrückblick mit Vincent und Reinhard. Und Vincent, wir haben ja schon rausgehört, du glaubst auch jetzt nicht dran, dass Deutschland den Weltmeistertitel im Fußball holt. Sind es auch die Namen, die du nennen würdest, Spanien, Frankreich?
Ich würde eher sagen Spanien als Frankreich, weil Spanien hatte, ich glaube, wenn ich mich erinnere, bei der letzten WM haben sie den Weltmeistertitel geholt gehabt. Wenn
also nicht bei der letzten, also die 2022er, da hat Argentinien Weltmeisterschaft geholt, aber sie haben zweimal am Stück oder zuletzt, jetzt muss ich selber, jetzt bringst du mich hier, 2010 waren sie auf jeden Fall Weltmeister und zweimal am Stück haben sie die Europameisterschaft 2008 und 2012 geholt. Also sie haben wirklich einen Lauf, sie sind automatisch die Spanier immer mit Favorit, kann man sagen. Aber ich merke schon, Vincent, wir fachsimpeln so jetzt, wir wollen auch keine Sorge, bleibt bitte dran, es geht gleich wieder nicht mehr um Fußball, trotzdem sollte Fußball ab und zu auftauchen. Wir merken Nachteil, jetzt haben wir einen Ausschnitt aus Mai gehört, ein paar Sachen müssen wir aktualisieren, also Manuel Neuer ist nun im WM-Kader mit dabei, der Torhüter, Dennis Undaff ist auch mit dabei, nicht mehr mit dabei, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, verletzungsbedingt ist Lennart Kahl, der ist wieder angekommen zu Hause in München. Das sei also nochmal ganz aktuell gesagt, genauso Ben und Paul moderieren das und Paul wird für uns auch die WM für Radio Frei ein wenig begleiten und berichten und seine Einschätzung geben. Er selber weiß, wovon er spricht, er hat nämlich eine ganze Weile für Rot-Weiß Erfurt gespielt im Juniorenteam und wird für uns zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung anschauen. Jetzt gibt's erstmal Musik von Auto Melody und dann hören wir ein Interview mit der Band Kafka, welches Caro geführt hat. Thank you. Musik von der kanadischen Synthie-Pop-Band Automelody La Poussière war das. Und diese Band könnt ihr übrigens in Kürze live erleben in Erfurt, und zwar am Samstag, den 20. Juni im Retronom, gar nicht so weit weg von hier in der Johannesstraße 17a. Einlass ist 21 Uhr. Um 22 Uhr beginnt das Konzert. Neben mir sitzt immer noch ganz entspannt Vincent, und unter uns liegt ganz entspannt Trixi. Vincent, Retronom habe ich eben gesagt, wir haben erfahren, du gehst ab und zu ins Ilvers. Wo gehst du noch aus hier in Erfurt? Was sind so die angesagten Clubs?
Also wo ich meistens hingehe, ist halt wirklich Ilvers, das CVJM.
Das CVJM, wo ist denn das? Der christliche Verein junger Männer.
Das ist der Jugendclub bei der Lutherkirche.
Ah, wusste ich nicht.
Okay. Also es ist direkt neben der Kirche, und das gibt's jetzt auch seit vielen, vielen Jahren. Also ich bin da groß geworden und bin da als kleines Kind, als Neunjähriger bin ich da schon dort gewesen und habe auf dem Klavier gespielt.
Ach, spielst du Klavier oder jetzt immer nur so ein bisschen probehalber?
Ja, so probehalber tue ich mal ab und zu wieder auf dem Klavier spielen, aber nicht so oft.
Bist du ab und zu im Kalif Storch am Zughafen?
Im Kalif Storch bin ich auch. Da ist ja nächste Woche sind ja auch wieder 3 Veranstaltungen dort.
Stimmt, wir gehen ja sogar zusammen hin zur Abschlussveranstaltung, Preisverleihung zum Goldenen Spatzen.
Genau,
Preisverleihung. Das ist ja da auch die Ecke, ja.
Genau, die Preisverleihung für den Goldenen Spatz. Und dann ist ja auch am Montag direkt die Preisverleihung fürs junge Ehrenengagement, wo die Caro nominiert wurde.
Ach, passt ja gut, denn von der Caro hören wir jetzt ein Interview. Sie war nämlich jüngst am Kalif Storch auch mit Kollegen Martin, und die haben die Berliner Band Kafka interviewt, die da gespielt haben. Martin hat für die visuelle Umsetzung gesorgt, kann man sich auch anschauen auf www.radio-frei.de, kann man eben nicht nur das Interview von Caro mit Kafka hören, etwa 30 Minuten, sondern man kann auch das sehen. Eingebettet sind auch Musikvideos, also wirklich sehr empfehlenswert. Und Caro hat, wie gesagt, vor allen Dingen eben das Interview geführt, und da hören wir gleich rein. Vorher hören wir aber erstmal Musik von Kafka, nämlich Hallo Welt.
Hallo Welt, alle machen weiter wie bisher. Trojanische Reiter ohne Pferd, biometrische Querköpfe, yeah. Hallo Welt, Bild, du zeigst dich leider verzerrt. Trump oder Twitter, was war zuerst? I am Profilbild, Hass wird geschert. Hallo Mensch, bitte fass dir ein Herz. Mein halbvolles Glas ist schon fast wieder leer. Dumme Fragen bleiben ungeklärt. Klare Fakten durch Meinungen verzerrt. Alles leicht, wenn sich keiner beschwert. Immer weniger Personen teilen sich das Meer. So wie Moses das Volk hinterher. Paradies, Paradas, Paramilitär. Kommt, wir machen die Welt kaputt, sagt irgendwer, und alle so, yeah. Hallo Welt, hallo, hallo Welt, wir sind da, um dich zu retten. Du warst jung und du brauchtest das Geld, du verkauftest ein Lächeln. Hallo Mensch, hallo, hallo Mensch, du musst tun, was du tun musst. Red dich nicht raus, denn das geht sie nicht aus. Wer, wenn nicht du, ist die Zukunft. Du kannst doch nicht alleine die Welt retten. 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 Du kannst doch nicht alleine die Welt retten.
Hallo, 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 hallo Welt, hallo, 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 hallo Mensch, alle machen weiter wie bisher, als gäb's ein Happy End. Ich rette die Welt aus Frust, auch allein, wenn es sein muss. Für deine Fake News sind meine News fake. Wessen Lügenpresse hat mehr Einfluss? Hä? Wessen Filterbubble platzt zuerst? Egal, keine Chance mehr, uns abzuwehren. Wir ersticken deinen Hass im Herz, und die Welt teilt sich endlich das Meer. Ohne Moses der Mensch visionär. Ohne Krieg, ohne Hass, ohne Militär. Komm, wir retten die Welt, sagt irgendwer. Und alle so, yeah. Hallo Welt, hallo, hallo Welt. Wir sind da, um dich zu retten. Du warst jung und du brauchtest das Geld. Du verkauftest ein Lächeln. Hallo Mensch, hallo, hallo Mensch. Du musst tun, was du tun musst. Red sie nicht aus, denn das geht sie nicht aus. Wer, wenn nicht du, ist die Zukunft. Du kannst doch nicht alleine die Welt retten. 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 Du kannst doch nicht alleine die Welt retten.
Hallo Welt von der Band Kafka aus Berlin. Und Kafka waren im Monat Mai zu Gast hier in Erfurt. Und wir blicken ja in diesem Monatsrückblick zurück auf genau diesen Monat. Und unsere Kollegin Caro hatte die Gelegenheit, vor dem Konzert am Kalif Storch direkt mit Kafka zu sprechen, mit drei Bandmitgliedern, nämlich mit Jonas, Philipp und Alessio. Und wir hören jetzt mal direkt in das Gespräch hinein.
Ihr versteht euch ja als sehr politische Band und seid auf antifaschistischen Demos und Playlists einfach nicht mehr wegzudenken. Deshalb lasst uns auch ein bisschen über Politik reden. Hier in Erfurt findet ja am 4. Juli der Bundesparteitag der AfD statt. Und vor 100 Jahren fand gar nicht unweit von hier in Weimar der erste NSDAP-Parteitag statt, wo auch die Hitlerjugend gegründet worden ist. Von der Zivilgesellschaft wurden bereits zahlreiche Gegenproteste angemeldet, auch vom Widersetzenbündnis. Was macht das mit euch, heute hier in Erfurt zu spielen, im Zuge dieser bevorstehenden Ereignisse?
Wie wir schon am Anfang vom Interview gesagt haben, das ist halt, deswegen ist es so wichtig, in solchen Städten zu spielen. Dass wir, wie auch Jonas schon gesagt hat, halt den Menschen zeigen, dass halt nicht alleine sind und dass man dann halt auch empowert und ja einfach Energie freisetzt halt für diesen Widerstand gegen solche Parteitage, weil, ja, was soll man dazu sagen? Also, ist halt die AfD, ne? Also,
ja, also ich finde super, dass du es nur ansprichst, weil es natürlich immer wichtig ist, es nochmal zu erwähnen, dass alle Leute auch dahin gehen zu den Gegenprotesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt am 4.7. Und das werde ich heute auf der Bühne auch nochmal erwähnen. Ich meine, alle Leute, die hier zum Konzert kommen, wissen das, glaube ich, eh. Aber es ist ja immer gut, nochmal zu bestärken. Gestern in Leipzig bei der Show hatten wir auch Leute vom Widersetzten Leipzig-Bündnis da, die einen Banner-Drop gemacht haben auf der Bühne und auch nochmal was dazu gesagt haben und so, weil die Busse organisiert haben, eben von Leipzig nach Erfurt am 4.7. Und ja, safe, wichtig, der Kampf gegen die AfD genauso, aber auch wichtig der Kampf gegen jede andere rechte Politik, die ja im Moment von vor allem von der CDU eben getrieben wird. Aber auch SPD macht sie da gerne mal die Finger schmutzig. Also ja, also der Kampf gegen die rechte Politik ist das, was wir uns natürlich auch mit vordergründig auf die Fahnen schreiben und da alle Leute unterstützen, die eben dagegen vorgehen.
In der Vergangenheit habt ihr ja bereits auf Demos gegen rechts Soli-Konzerte gespielt, auch zuletzt beim Streik gegen die Wehrpflicht. Inwiefern wird es sowas Ähnliches jetzt auch bei dem AfD-Parteitag geben?
Weiß ich nicht, da haben wir jetzt noch keine Anfrage für bekommen. Das ist bei uns auch immer, wir müssen immer ein bisschen haushalten natürlich auch mit der Zeit und mit der Energie, ne, die wir haben. Genau, wir haben, als wir in München das Konzert hatten, haben wir eben auch beim Schulstreik gegen die Wehrpflicht gespielt. Ich mache das zum Beispiel als Solo Rio Rise Up. Es ist natürlich sehr viel einfacher, als mit so einer ganzen Band zu kommen. Das muss man eben auch sehen. Der Aufwand ist sehr, sehr groß. Es kostet uns auch recht viel Geld, eben den Bus zu packen, das ganze Team zu engagieren. Und das sind natürlich alle bezahlte Leute, die da mit uns unterwegs sind. Und deswegen ist es nicht immer ganz einfach, auch so Soli-Dinger zu spielen. Uns ist es trotzdem wichtig, deswegen versuchen wir das schon auch immer noch ein, zweimal im Jahr zu machen. Aber das ist ja einfach von vielen Faktoren abhängig, wie das zeitlich passt. Wir haben jetzt halt sehr viel getourt letzten Herbst und dieses Frühjahr. Arbeiten jetzt gerade, sobald die Tour vorbei ist, quasi ab morgen sehr intensiv am kommenden Album. Und genau, wir müssen einfach immer schauen, wie wir das hinbekommen.
Weg von dem einen politischen Ereignis hin zum nächsten. Am 29. März sollte ja ursprünglich der Ableger der Benefizveranstaltung Together for Palestine in Deutschland stattfinden. Das ist aber kurzfristig vom Veranstalter, also der Location, abgesagt worden. Bei der Veranstaltung wart ihr ja Teil des Auftritts, also im festen Programm eingeplant gewesen, neben Peter Fox, Bonaparte und Lila Sophia. In England gab es das ja auch im Wembley-Stadion als Benefizkonzert, wo unter anderem Bastille, Gorillaz oder Billie Eilish teilgenommen haben. Was ist denn eure persönliche Motivation, bei Together for Palestine teilzunehmen? Und was sind eure Gedanken zu der kurzfristigen Absage der Location?
Also primär ging es uns da tatsächlich darum, halt Spenden zu unterstützen. Das war auch unsere Intention, da mitzuspielen, aus dem Grund. Wegen der Absage, tja, da wissen wir eigentlich auch nicht mehr als das, was da auf Instagram dann kam. Oder? Nee, mehr wissen wir nicht, ne?
Nee, aber es war ja schon relativ eindeutig, dass die Absage natürlich schon auch politische Gründe hatte, ne? Wie alles zum Thema Palästina eben in diesem Land nach wie vor schwierig ist, da sich solidarisch zu zeigen mit Gaza oder irgendwie sich zu wehren gegen die israelische Politik. Und das ist natürlich für uns auch Beweggrund gewesen, bei so einer Veranstaltung aufzutreten. Für mich ganz persönlich ist es seit Jahren wichtig. Ich war 2013 in Palästina bei Freunden und habe dort die Lage vor Ort gesehen, wie es dort ist. Also ich war nicht nicht in Gaza, sondern im Westjordanland. Aber seitdem ist es für mich ein sehr vordergründiges Thema, einfach ganz persönlich. Und die letzten Jahre zu sehen, wie krass hier die Palästina-Solidarität kriminalisiert wird, wie die Bullen reinkloppen bei den Demos in Berlin zum Beispiel, was ich auch mit eigenen Augen ständig gesehen habe. So. Und wie das ganze Thema einfach von dem Staat runtergebügelt wird und kriminalisiert wird, sich solidarisch zu zeigen mit Palästina, ist natürlich schrecklich. Und deswegen hätten wir sehr gern dort gespielt und sehen auch die Absage als Teil dieser ganzen Staatsräson-Agenda, die da durchgezogen wird.
Seid ihr schon mal persönlich wegen eurer Palästina-Solidarität mit Antisemitismusvorwürfen begegnet worden oder konfrontiert worden? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Teilweise kamen sie, aber dieser ganze Prozess bei uns intern ist ein sehr tiefer Prozess. Wir sind auch sehr bedacht darüber, was wir schreiben, wie wir es schreiben. Halt auch nicht, weil wir Angst haben davor, als Antisemiten bezeichnet zu werden, weil uns es einfach auch wichtig ist, die richtigen Worte zu finden. Und dazu gehört es halt eben auch, jüdische Perspektiven mit einzubeziehen. Und ich glaube, das machen wir eigentlich ganz gut. Und Jonas spricht mit Menschen, die dafür Ahnung haben. Ich auch.
Du hast viel Ahnung.
Ja, ich bin da recht gut drinnen. Ich bin recht gut drinnen in dem Thema. Und es ist nicht immer, wie soll man sagen, es ist immer so ein Konflikt aus. Es ist nicht ein Konflikt. Es ist einfach dieses ganze Thema ist sehr emotional aufgeladen. Es ist sehr komplex. Dann hat man natürlich auch einfache Wahrheiten, die einfach auch stimmen. Und dieses ganze Thema kombiniert mit Social Media kann ganz schnell ganz toxisch werden. Und es ist dann irgendwo auch niemandem geholfen, wenn wir uns dann im Internet alle Linken dann sich da gegenseitig verprügeln, verbal. Weil dass wir nicht drüber diskutieren müssen, dass das, was man heutzutage Antideutsche nennt, dass sie nicht unsere Position teilen und dass wir nicht deren Position teilen, ist doch klar. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass ganz Leipzig Antideutsch ist. Und halt so Parteien wie die AfD, die lachen sich ins Fäustchen, wenn sich Linke anfangen zu kloppen. Mhm. Und das soll halt nicht passieren.
Und ich muss schon sagen, also ich mache bei uns größtenteils das Social Media und so. Ich muss schon sagen, ich habe Angst davor, auch als antisemitisch gelesen zu werden, weil natürlich sind wir auch solidarisch mit Juden und Jüdinnen, so ist ja gar keine Frage und es war schon immer so und es wird nie anders sein und gleichzeitig sind wir natürlich nicht solidarisch mit einer Staatspolitik von Israel, mit einem Staat sowieso niemals, so, also wir sind immer solidarisch mit den Menschen und immer mit den Unterdrückten und das ist für uns die ganz einfache Formel, die uns dazu führt, dass wir natürlich nicht auf der Staatsräson surfen, sondern uns dagegen stellen.
Ja, man muss halt natürlich auch noch dazu sagen, dass da auch Dinge wirklich durcheinander geschmissen werden, dass natürlich auch ganze Israel via Israel als Staat sozusagen, dass das eine besondere Sache ist, auch für uns Deutsche mit der Vergangenheit, ist ja klar. Aber trotzdem können wir noch immer unterscheiden, dass das, was die israelische Regierung macht, absolut nicht okay geht und dass das auch System hat und dass das nicht erst der große, ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist, aber das, was halt so ambivalent ist, ist, dass mit Gaza kam ein Thema hoch, Leute, die sich schon länger mit diesem ganzen Israel-Palästina-Konflikt beschäftigen und dann sagen so, ja, ach, Netanyahu reagiert so, ja, war klar, dass das passieren wird. Wenn der an der Macht ist und irgend so ein Ereignis passiert, wie der 7. Oktober, dass dann Netanyahu das macht, was er tut, sind jetzt keine Big New News. So. Und ich denke, das hat der große Fehler, finde ich, den die Linke gemacht hat die letzten 20 Jahre, ist, die haben dieses Thema schlichtweg vergessen. Es war nicht mehr auf dem, so sehr auf dem Schirm.
Die haben das Thema nicht vergessen, sondern die meisten Gruppierungen und organisierten Linken haben sich davon ferngehalten, ja, sich dazu zu positionieren, weil sie zu sehr Angst hatten vor diesem Antisemitismusvorwurf.
Ich glaube, da kommt ja auch der Utopiegedanke, den du schon angesprochen hattest, wieder auf. Also vielleicht als abschließende Frage, wie stellt ihr euch eine Welt und eine Gesellschaft in 10 bis 20 Jahren vor?
Die Frage widerspricht sich selbst. Also reden wir über Utopien oder über wie die Gesellschaft in 20 Jahren ist? Also für mich ist das leider komplett gegensätzlich. Leider. Also derzeit zumindest kann ich mir nichts Positives vorstellen, was die nächsten 10, 20 Jahre passiert. Gleichzeitig will ich niemandem die Hoffnung nehmen und ich habe auch natürlich nach wie vor Hoffnung, sonst würde ich hier irgendwie nicht weiterkämpfen in die Richtung. Und gleichzeitig ist es auch schwer, diese Hoffnung beizubehalten an manchen Tagen. Also ich wünsche mir und hoffe und kämpfe dafür, dass in 10, 20 Jahren natürlich für eine gerechte Gesellschaft haben, am liebsten auf der ganzen Welt, aber auch hier vor allem. Aber ja, I don't know.
Das sehe ich tatsächlich wie Jonas. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass wir die Kämpfe in der Gegenwart führen. Und dazu gehört es halt auch so eine Sachen wie, dass man den Parteitag der AfD einfach stört und halt auch. Aber trotzdem sollte man nicht die Utopien vergessen. Oder den, wie soll man sagen, dass man an die Menschen noch so eine Art Utopie oder auch großes Ganze weitervermitteln kann. Ich glaube, das ist einer der Sachen, die Politik heute nicht mehr schafft. Dass sie eine Idee haben von was Großem, sondern Parteien leben nur noch in ihrem, in ihrer Gegenwart, die maximal 4 Jahre dauert und können einfach keine Vision mehr teilen.
Soweit ein Gespräch, das unsere Kollegin Caro mit der Berliner Band Kafka geführt hat, konkret mit Jonas, Philipp und Alessio. Kafka war zu Gast im Mai in Erfurt im Kalif Storch. Ihr hört hier weiter den Monatsrückblick für Mai mit Vincent und Reinhardt. Und jetzt hören wir noch einen Song von Kafka. Alle hassen Nazis.
Halt die Fresse, wenn du mittags um 12 Bier trinken sagst, dass dich nervt, dass so viel Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist, hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist. Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe. Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Es ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal, wir sind ja nicht mal linksradikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. No. Wir sind ja nicht mal linksradikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Alle hassen Nazis. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. No. Wir sind ja nicht mal linksradikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Alle hassen Nazis. Halt die Fresse, wenn du dich nicht von Nazis distanzierst, mit ihnen marschieren gehst, als wäre nichts passiert. Halt die Fresse, wenn du meinst, AfD ist schon okay, das ist eine Nazi-Partei, du weißt, was du da wählst. Halt die Fresse, wenn du heutzutage Deutschlandflagge hisst und so tust, als bedeutet das nichts. Halt die Fresse, wenn du relativierst, wegen Menschen wie dir hat das verfickte Dritte Reich funktioniert. Das ist ja nicht mal links, was ich sag, no. Aber was passiert, wenn Casper nicht mehr da ist, aber immer noch die Nazis? Alle Kids abgereist, keiner geht mehr Demo, nein. Nazis sind krank, wir müssen die Schemo sein. Ist eine lange Therapie, ist eine lange Therapie, ja. Nazis sind krank, es reicht nicht mehr mehr zu sein. Für die Größe der Bedrohung ist ein Hashtag zu klein, diese Zeiten zu laut. Für eine Mehrheit, die schweigt, raus auf die Straßen, wer ist bereit? Oh. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. No. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis, alle hassen Nazis. Oh. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. No. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis, alle hassen Nazis. Scheiß auf die AfD. Alle hassen Nazis.
Alle hassen Nazis von der Band Kafka, die im Mai zu Gast war in Erfurt und mit uns gesprochen hat, ganz konkret mit Kollegin Caro. Martin war auch mit dabei und hat das Gespräch gefilmt. Könnt ihr auch euch nochmal anschauen und anhören unter www.radio-frei.de, da auf aktuell klicken. Wir blicken zurück auf den Monat Mai hier im Monatsrückblick. Wir, das sind meine Wenigkeit, Reinhard und Vincent und Trixi, der, was war's jetzt? Für eine Sorte. Ich habe schon wieder der Highland, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Highland West Terrier, heißen die so? West Highland Terrier. Vincent, du hast jetzt ja auch gelernt, also Trixi, ganz friedlich, macht nichts, pflegeleicht offenkundig. Ist sie immer so?
Ja, also Trixi ist wirklich, was das angeht, sehr pflegeleicht. Also wenn man irgendwie gerade am Kochen oder so ist, dann legt die sich einfach hin und chillt und...
Hat noch nicht einmal gebellt, muss ich sagen jetzt. Wahrscheinlich tut sie es gleich, wahrscheinlich gleich direkt, weil ich es jetzt gesagt habe, aber hat jetzt in den letzten anderthalb Stunden, seitdem der Monatsrückblick läuft, wann bellt sie? Wenn sie Angst hat wahrscheinlich.
Ja, also in den meisten Fällen, wenn sie Angst hat, aber sonst bellt sie wirklich gar nicht. Also Trixi ist wirklich sehr gut trainiert darauf, nicht zu bellen. Und ist auch, was das angeht, sehr ruhig und entspannt.
Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, und zwar geht es um ältere Menschen. Vincent, du bist ja noch sehr jung. Ich frage dich, wie blickst du auf ältere Menschen?
Wie soll ich sagen?
Hilfst du ihnen über die Straße?
Also, ja, so direkt hasse ich jetzt nicht Menschen, aber...
Doch, jetzt kommt gleich das Wort Hass. Ich wollte wissen, wie dein Blick auf ältere Menschen ist, also weil ich weiß, du bist ein höflicher Mensch, also du wirst wahrscheinlich auch, also um es mal konkret zu machen, in der Straßenbahn aufstehen, wenn eine Oma mit Rollator reinkommt.
Genau, also ich helfe schon älteren Leuten über die Straße und mache denen auch wirklich Platz, wenn sie in der Straßenbahn irgendwie einen Sitzplatz brauchen oder allgemein Leute, die eine Verletzung am Fuß haben oder irgendwas mit dem Rücken oder so haben und sich hinsetzen müssen, wie bei schwangeren Frauen oder so, dann mache ich da auch Platz und dann stehe ich von mir aus auch die 15 Haltestellen.
Ja. Also das, so kenne ich dich auch, ja. Habe ich auch schon gesehen, dass du das machst. Also schwangere Frauen, das sind natürlich dann jüngere schwangere Frauen, da reden wir nicht von über 60-Jährigen, aber da machst du auch Platz. Und ich komme deswegen drauf, weil als ich jünger war, hatte ich mit älteren Menschen relativ wenig zu tun, bis auf meine eigenen Großeltern. Das hat mich natürlich immer beschäftigt, wenn es denen nicht so gut ging. Und jetzt beschäftige mich das Thema aber zunehmend mehr, auch weil wir hier bei Radio Frei eine Sendung haben namens Generation Echo für ältere Menschen, die ich mit Kollegen Carsten moderiere. Und wir waren im Mai zu Gast im Ried auch einmal mehr. Da gibt es Mitmenschen e.V. Da waren wir am Berliner Platz und da gibt es eine Bürgerhilfe. Die gibt es seit ein paar Jahren und das ist ganz konkret so, dass da ältere Menschen, aber auch jüngere Menschen freiwillig älteren Menschen helfen, also Alltagsbegleiter nennt man das auch oder Bürgerhelfer in dem Fall. Die gehen eben spazieren mit anderen Menschen oder ja kümmern sich um bürokratische Angelegenheiten. Und wir hören mal einen kleinen Bericht von unserem Besuch von Carsten und mir bei der Bürgerhilfe.
Ja, hallo. Ja, dann herzliches Willkommen an Radio Frei. Wir freuen uns total. Ja. Wir, das sind die Bürgerhilfe, ist ein Ehrenamtsprojekt des Mitmenschen e.V. Uns gibt es jetzt dieses Jahr 5 Jahre.
Hinter Rewe quasi, das ist das Logo, genau, ja. Hinter Rewe.
Sie sind Bürgerhelferin, warum machen Sie das?
Ja, um zu helfen und zu unterstützen. Ich mache das schon ein Leben lang auch privat, so mit meinen Verwandten, Bekannten. Das ist mir einfach so gegeben.
Na, in Zeiten von Vereinzelung und Egoismus ist das doch nicht selbstverständlich, oder?
Nee, sicherlich nicht, aber ich bin nun mal so geboren.
Ja, was hat Sie da geprägt? Waren das Ihre Eltern?
Meine Eltern, ja, meine Mutti hat schon als Kind zu mir gesagt, ich bin viel zu gut für die Welt, gehöre da nicht hin.
Hat sie gesagt?
Hat sie gesagt, dann war ich noch Lütten. Ja, weil ich schon immer, das ist, kann auch keine wenn einer auf der Straße fällt oder irgendwas, dann muss ich sofort helfen oder ich kann das nicht sehen. Und wenn ich kranke Menschen sehe, die sich kaum bewegen können, dann denke ich mir, Mensch, die haben niemanden, der dem vielleicht hilft und so weiter und so fort. Und das berührt mich eben ungemein, sowas. Gell.
Wahrscheinlich sehen Sie die Autos immer mal. Ja, wir fahren immer rum, als
morgen. Ja, ich bin jetzt erst ganz neu dabei.
Deswegen auch nur eine Frage, aber das Neu dabei, das hat die jetzt neugierig gemacht. Was war für Sie der Impuls zu sagen, ich will hier mithelfen bei der Bürgerhilfe und älteren Menschen helfen?
Also ich bin jetzt seit 2 Jahren in Rente und so irgendwie eine Aufgabe haben. Das war so jetzt das Wesentliche, dass man irgendwas tut, dass man halt am Ende des Tages der Woche sagen kann, ich habe was Ordentliches geleistet und ich möchte das gerne machen. Und gerade so für Menschen, die eben vielleicht auf Hilfe angewiesen sind, ne, und die halt unterstützen und so, dass man sowas einfach macht.
Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war Verkaufsdisponentin.
Verkaufsdisponentin? Was haben Sie verkauft?
Nichts. Ich war im, wie soll ich sagen, im Verwaltungsbereich tätig.
War das schwer für Sie, aus dem Beruf auszusteigen? War das für Sie ein harter Bruch?
Eigentlich nicht, weil ich schon immer nebenbei noch irgendwas gemacht habe. Ich habe 2 Enkelkinder, die brauchen mich. Und ich habe eigentlich nie Langeweile gehabt. Ich habe das auch nicht, in dem Sinne nicht gemerkt, wo ich dann aufgehört habe mit Arbeiten. Ganz im Gegenteil, dann kam mir das ganze Chaos aus. Da war Corona dann und da wurde es ja immer schlimmer und seitdem ist ja das auch, bis dahin war es schön in unserer Firma, aber seitdem ist das alles, geht das alles einen Berg ab. Und jetzt bin ich froh, dass ich da nicht mehr hin muss.
Was motiviert Sie, Menschen zu helfen? Ist ja auch eine Kraftfrage. Sie könnten ja sagen, ach, ich genieße mal jetzt den Lebensabend, warum soll ich mir jetzt den Stress?
Kann ich gar nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag wie andere zu Hause in der Wohnung sitzen oder vom Fernseher sitzen. Oder das langweilt mich. Ich falle ja bei mir im Haus auf und sage, das ist die Frau, die immer nur unterwegs ist. Ich sage, ja, ich brauche das aber. Ich gehe früh aus dem Haus und komme manchmal abends aus rein.
Steve, wie lange jetzt schon mit dabei? 5 Jahre gibt es die Bürgerhilfe, haben wir erfahren. Wie lange sind Sie dabei?
Fast 5 Jahre. 4,5, ja.
Darf ich fragen, wie alt Sie etwa sind? Sie gehören noch zum jüngeren Eisen hier.
Ja, was denken Sie denn?
Jünger als ich, also ich bin 49, also ich würde sagen 40 rum.
Ja, fast richtig, ja, 41, ja.
Was hat Sie denn motiviert, und ich finde das großartig, was hat Sie motiviert zu sagen, bin ich mit dabei?
Naja, ich habe da mein Studium begonnen, soziale Arbeit, und ganz ehrlich, es war finanziell nicht gut. Und ich brauchte ein bisschen Obolus, um zum Beispiel meinen Semesterbeitrag. Und dann hat es halt gepasst. Soziale Arbeit, Ehrenamt, passt halt super zusammen. So. Und dann habe ich von der Bürgerhilfe erfahren, dachte so, ne, gehst du mal hin und lass dich mal beraten. Und dann ging es dann eigentlich auch schon los. So.
Ja. Können Sie mal beschreiben, was Sie bislang schon so für Erlebnisse seitdem hatten, beziehungsweise was Sie schon gemacht haben? Weil beraten ist ja immer so ein großes Wort. Also fällt Ihnen da so ein Beispiel ein?
Nee, ich habe nicht beraten, ich habe nur mich wegen der Bürgerhilfe beraten lassen, was sehr viele unterschiedliche Sachen hatte. Ich hatte schon einige Leute so, was weiß ich, mit einem war ich dann auf dem Friedhof und habe das Grab seiner Frau besucht, mit einer anderen Frau habe ich Mittagessen geholt, dann haben wir uns das geteilt und dann sind wir spazieren gegangen. Einer anderen Frau habe ich im Garten ausgeholfen und beim Einkauf geholfen. Dann jetzt einfach nur Wasser holen oder mit jemandem Kaffee trinken gehen, sprechen. Ich habe auch mal einen Hund mal kurzzeitig ausgeführt, so auf die EGA gegangen, in den Zoo gegangen mit den Leuten. Also waren auch schon viele Leute, die ich hatte, so, ne? Also
Sie machen das, man sagt aber so, durch den Alltag begleiten. Kann man das so zusammenfassen, so ein bisschen?
Ja, im Alltagsbegleitung, Alltagshilfe, so auch mit einfach mit den Leuten reden, was für Probleme sie beschäftigen und so, dass sie jemanden auf Augenhöhe haben. Meistens sind die Leute ja irgendwie auch krank und da muss man sich halt ein bisschen so, jedem muss man sich ja individuell nähern und ja, sich ein bisschen in den Reim versetzen so und seine Alltagslebenswelt annehmen und damit arbeiten so, ne? Also jeder tickt ja auch anders so. Man versucht irgendwie, ich jedenfalls, da auf irgendeine bestimmte Wellenlänge zu kommen, um denjenigen dann auch zu helfen so, ne?
Also Empathie, Mitgefühl ist das Stichwort, so das muss man erstmal so einen Riecher für haben wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich.
Also gefühlt das merke ich auch bei der sozialen Arbeit oder so, das kann man nicht lernen. So. Also da, ich meine, dieser NC zum Beispiel als Voraussetzung zu nehmen, ein soziales Arbeitsstudium aufzunehmen, ist für mich totaler Quatsch. So. Also da zählt für mich schon mehr Lebenserfahrung oder wie weit hat man sich schon in der Richtung engagiert, so. Und was man ist man auch eigentlich für ein Mensch? Also es gibt da kein Standardprozedere, wo man sagt, ja, der ist jetzt geeignet dafür oder nicht, so, aber ja.
Und ja, ich denke, so im Laufe des Gespräches werden wir ja vielleicht dann noch allerlei Fragen beantworten zu uns, wer wir sind und so weiter. Aber es wäre total nett, wenn Sie sich auch vorstellen, weil wir haben festgestellt, nicht alle kennen Radio Frei. Und das ist ja auch ein Ehrenamtsprojekt und das ist ja natürlich eine tolle Sache.
Ja, ist ja in der Pflege. Ich war auch mal in der Pflege, schon viele Jahre her, in der Psychiatrie. Du bist in der häuslichen Pflege. Also wir haben schon so eine Berührung und Affinität, deswegen interessiert uns das. Und wir gestalten eine Sendung, die nennt sich Generation Echo.
Und aus dieser Sendung Generation Echo haben wir ja gerade einen Ausschnitt gehört. Unser Besuch von Carsten und mir, Reinhard, bei der Bürgerhilfe im Ried. Menschen helfen anderen älteren Menschen, Bürgerhelfer bzw. Alltagsbegleiter. Und wir hören jetzt hier Musik ausgesucht von Vincent und zwar von Michael Jackson. Don't stop till get enough.
It makes me feel like it makes me feel like. Just rising up.
relativ früher Song von Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough. Und neben mir, ich hab's beobachtet, Vincent, du hast mitgetanzt.
Ja.
Es geht nicht anders.
Es geht einfach wirklich nicht anders bei diesem Song. Der lief ja beim Michael-Film ganz am Ende und da saß ich auch bis zum Ende drinne und habe diesen Song zu Ende gehört.
Du hast den Film ja zweimal sogar schon gesehen.
Ja.
Als Michael Jackson-Fan. Vincent, wir sind jetzt am Ende dieser Sendung angekommen. Monatsrückblick Mai. Es wird natürlich dann eine nächste Sendung geben. Für den Juni wird dann zurückgeblickt. Am Sonntag, den 5. Juli um 17 Uhr schon mal vormerken. Und wir können ja auch schon mal vorausschauen. Was hast du denn vor im Juni alles?
Ich habe im Juni vor einmal die Preisverleihung fürs junge Ehrenengagement am Montag. Darauf folgt dann ein paar Treffen mit BAM für den
Jugendbeteiligungs, also Beteiligung, Action, Mitmachen oder so. Also
genau, Jugendbeteiligung für die Jugendkonferenz am 30. Juni.
Die gibt es dann auch im Komma rum,
genau.
Wird das dann stattfinden?
Ab um 10 wird aufgebaut und
also ganzen Tag lang wird es dann sein.
Genau, also ab um 10 könnt ihr schon vorbeikommen. Frühst um 7, 8 rum wird dann aufgebaut. Ab um 12 bis 16 Uhr sind 4 Workshops oder 5, ich weiß gerade nicht genau. Dann kommen noch ein paar Bands und dann wird dann noch ein bisschen anderes Zeug erzählt, aber da will ich nicht zu viel verraten. Ne?
Ich werde auf jeden Fall mal rumschauen, weil ich wohne direkt um die Ecke. Ich werde aus Neugier mal reinschauen, was ihr da so treibt. Also die Jugendkonferenz auch. Dann bist du auch mit dabei beim Goldenen Spatzen, bei der Preisverleihung.
Genau.
Da gehen wir ja zusammen hin. Also wir haben so einiges auch vor im Juni, ja. Und werden natürlich dann entsprechend auch berichten. Und diese Berichte werden bestenfalls dann in der nächsten Sendung